Wie ist das, mehrmals die Firma zu verkaufen und eben nicht diese Millionen auf dem Konto zu haben?
Es gibt so ein Bild von, hey, ich gründe ein Startup und es wird immer ein Millionen-Exit. Also der Default-Case ist halt eher, dass es kein Millionen-Exit wird. Über den spricht halt aber keiner. Geht ein Bekannter vor der Tür und sagt so, hey, lass mal sprechen. Wir haben unsere Firma gerade an Wirecard verkauft. Nur 30 Millionen für euch, das finden wir so als Richtgröße ganz okay. Ich so, okay. 4 Tage später kam die nächste WhatsApp, wo er dann schrieb so, du, ich glaube, du hast die News wieder gesehen. Ich glaube, unter den Bedingungen ist es unmöglich, dass Wirecard euch kauft.
Insgesamt sind es die Tatvorwürfe des gewerbsmäßigen Bandenbetruges.
Das heißt, wir standen von heute auf morgen tatsächlich an einem Punkt, dass wir eigentlich kaum noch Cash hatten.
Was hat das mit euch als Gründern gemacht? Ein Startup zu gründen ist häufig in der Öffentlichkeit damit verbunden, Millionen zu verdienen. Du verkaufst die Firma nach wenigen Jahren für einen Millionenbetrag, wovon auch einfach noch ein Teil dir gehört. Vielleicht verkaufst du sogar noch teurer für 1 Milliarde und du machst 100 Millionen. Aber wie ist eigentlich die Realität? Was bedeutet es wirklich, ein Startup zu gründen? Und wie ist das, mehrmals die Firma zu verkaufen und eben nicht diese Millionen auf dem Konto zu haben? Manuel Hinz hat letzte Woche auf LinkedIn gepostet, dass er 3 Exits, einmal als Mitarbeiter, 2-mal als Unternehmer, durch hat und keine Millionen auf dem Konto. Und öffentlich über etwas gesprochen, was eigentlich ja ein offenes Geheimnis ist. Und zwar nicht jeder verdient Geld mit seinem Startup, egal ob es verkauft wird oder nicht. Da gibt es ganz viele Mechanismen, die dazu führen. Da gibt es einfach auch das Prinzip, dass nicht jedes Startup so unendlich fliegen kann, auch wenn die Berichterstattung einem häufig ein anderes Bild gibt. Und deswegen sprechen Manuel und ich heute etwas offener darüber, wie es ist, eine Firma zu verkaufen, wie die Erwartungshaltung von Investoren und auch der Gründer selbst eigentlich an die Firma ist und warum selbst ein Verkauf nicht immer zu Millionen auf dem Konto führt. Einfach nur, um ein reelleres Bild zu zeichnen. Nicht, um es schlecht zu reden, überhaupt nicht, sondern einfach nur zu sagen, hey, darauf solltest du dich einstellen. Und das ist auch ein mögliches Szenario und für die meisten Gründer sogar das realistischere Szenario. Das sollte jetzt auch nicht die Freude nehmen. Ich würde es mir auf jeden Fall anhören, weil wir sprechen eben auch drüber, was, wenn es nicht der Überflieger ist, was sind eigentlich die Wege, womit du am Ende gut zurechtkommst und auch ein gutes Outcome daraus hast. Viel Spaß bei dieser Episode Unicorn Bakery. Manuel, letzte Woche habe ich irgendwie auf LinkedIn gesehen, da postet jemand öffentlich sehr transparent über die Erfahrungen, mehrmals in einem Exit-Prozess beteiligt gewesen zu sein, dann Firmen verkauft zu haben, sowohl als Mitarbeiter als auch als Gründer, und bricht mal so ein bisschen die Lanze dafür, dass nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, nicht immer alles irgendwie dazu führt, dass wenn du mal ein Startup gründest, du auf jeden Fall als Multimillionär damit nach Hause gehst, was ja eigentlich so ein, ich sag mal, offenes Geheimnis ist. Eigentlich weiß es jeder und gleichzeitig spricht keiner drüber, sondern versucht lieber irgendwie zu sagen, hey, ich habe meine Firma verkauft, um das Gesicht zu wahren. Nimm uns mal so ein bisschen mit, wie das denn ist, also mit welcher Erwartungshaltung hast du die Firmen gegründet, die du gegründet hast, und wie hat sich das dann über die Jahre materialisiert oder halt nicht materialisiert?
Ja, super gerne. Genau, das Foto zu dem Post war mit den Worten 3 Exits, keine Millionen, und was ich in 15 Jahren gelernt habe, sehr plakativ schon. Und genau, habe dann in dem Artikel beschrieben, wie die Reise gewesen ist dahin. Und der ist, wie du gerade sagtest, entsprechend eingeschlagen. War auch einer, wo ich lange überlegt habe, ob ich ihn posten soll. Genau, weil er, wie du auch sagst, ne, nicht ganz so üblich ist. Mhm. Und ich mich dann aber entschieden habe, ihn zu posten. Und genau, es gab im Wesentlichen genau diese 3 Exits, die ich bis dahin auf meinem LinkedIn-Profil stehen hatte, waren 1 Exit als Mitarbeiter und 2 als Gründer selber. Der erste war so mit Mitte 20. Es war kurz, nachdem ich nach Berlin gekommen bin, ein Stockwerk hier über eurem Studio in der Backfabrik bei Daily Deal als Mitarbeiter gearbeitet habe, wo wir nach knapp 2 Jahren an Google verkauft haben. Da habe ich sehr maßgeblich den Exit-Prozess auf Firmenseite auch mitgesteuert, war über VSOP klein beteiligt. Der zweite war dann die erste eigene Gründung. Das war ein Preisvergleich für Autoteile, Reifen. Am Ende genau ein Fire Sale gewesen an Delticom. Und der dritte war CrossEngage, eine Software-Marketing-Tech-Firma, die wir nach 8,5 Jahren verkauft haben an Spotler in der 23, aber auch für weniger als das, was man so nach 8,5 Jahren Arbeit und wenn man da Exit draufstehen hat, erwarten würde. Und genau, dann eine Frage war, wie bin ich da jeweils reingegangen? Das waren alles 3 VC-finanzierte Firmen. Und genau, für mich war schon klar natürlich, wenn ich in ein VC-finanziertes Setup gehe, ist das eher eine 0 oder 1 Entscheidung am Ende und anders, als wenn ich eine Firma bootstrappen würde. Und genau, deswegen bin ich schon auch mit dieser Erwartungshaltung da reingegangen, zu sagen, okay, entweder machen wir das Ding hier richtig groß und es wird erfolgreich, oder es gibt möglicherweise auch die Wahrscheinlichkeit, die hier halt auch eingetreten ist, dass es am Ende halt nicht der große Erfolg wird. Ne? Also das war schon, ich bin da nicht blind reingelaufen, würde ich sagen, sondern mir war schon klar, was es heißt, genau, ein VC-finanziertes Unternehmen aufzubauen.
Daily Deal, für alle, die es nicht wissen, am Ende, ich würde fast sagen, so ein bisschen einfach diese ganze Coupon Wars, also so dieses Online-Seite, und ich finde halt einfach Deals so und kann dann als Konsument Deals einlösen. Verkauft, glaube ich, für einen neunstelligen Betrag, soweit ich weiß.
Na, gute 100.
Genau, um die 100. Und dann aber auch nicht lange später, glaube ich, war der Coup, das für $1 pro, symbolisch zurückzukaufen. Das war, glaube ich, so ein bisschen die Geschichte bei Daily Deal.
Genau, es war damals, es war noch so die erste Phase, wo es in Berlin wieder so richtig losging. Ich glaube so 2009, Zalando-Gründung, Brands for Friends Exit und Rocket sehr aktiv. Und genau, Fabian und Ferry haben damals, nachdem sie für Zalando noch gefreelanced haben, danach dann Daily Deal gegründet, Groupon als Vorbild aus den USA. Und der War ging dann los, weil Rocket dann gesagt hat, Mensch, spannendes Modell, da wollen wir auch mitmachen in dem Markt, und dann City Deal gegründet hat. Und dann ist wirklich ein ultra intensiver Wettkampf war. Ich kann mich erinnern, kleine Anekdote, wir saßen ja hier oben im Büro und auf einmal stand Olli Sambe im Büro mit Post in der Hand, die fälschlicherweise zu City Deal ins Büro gegangen war, aber eigentlich für Daily Deal war. Genau, und stand dann in dem Büro mit unserer Post. Nutzte das, glaube ich, auch noch, um sich mal anzuschauen, wie gerade das bei Daily Deal läuft. Das waren schon sehr wilde Zeiten. Ne? Das war auch eine Startup-Szene, die alleine von der Größe gar nicht vergleichbar ist mit der, wie sie heute ist. Sehr viel kleiner, sehr viel intimer noch. Und das war so die Anfangszeit, wo es dann losging. Genau, und dann dieser sehr erfolgreiche, schnelle Exit, weil Google damals ja versucht hatte, Groupon zu kaufen, was öffentlich bekannt ist, aber nicht zum Zuge gekommen ist, und gesagt hat, dann machen wir es selber, und sich halt weltweit eine Reihe von Couponing-Companies angeschaut hatte und sich am Ende entschieden hatte, Daily Deal zu kaufen. Genau, und dieses Thema mit dem Rückkauf kam dann so ein bisschen auch aus der Entscheidung heraus, dass sie dann irgendwann gesagt haben, Mensch, das ist doch so ein anderes Geschäft, als Google Ads zu verkaufen. Vielleicht doch nicht richtig das Richtige für uns, und global auch sich wieder entschieden hatten, das Thema dann eigentlich sein zu lassen. Genau, und es da eine Möglichkeit gab, genau, für die Gründer das Thema wieder zurückzunehmen, wobei ich zu dem Zeitpunkt schon raus war. Genau, ich hatte mich dann sehr bewusst entschieden, obwohl ich auch in dem Earnout mit drin war, genau, das dann nicht weiterzumachen, weil diese Entwicklungen dann schon so ein bisschen auch absehbar waren tatsächlich, und dann gesagt habe, hey, jetzt ist eigentlich die Zeit für mich, die erste eigene Firma zu gründen, was ich dann 2012 auch gemacht habe.
VSOPs, also virtuelle Share Options an einer Firma, sind ja so Mitarbeiterbeteiligung. Also eigentlich wäre es ja ESOPs, die sind aber rechtlich und steuerlich in Deutschland einfach sehr kompliziert, und dementsprechend hast du nie echte Anteile, sondern virtuelle Anteile an einer Firma. Erzähl mal ganz kurz zum Ablauf, so eine Firma wird verkauft, und ich meine, das ist jetzt ja schon doch einige Jahre her, und trotzdem waren VSOPs damals schon ein Thema. Was bleibt dann da am Ende vielleicht auch hängen? Wie funktioniert das? Ist das kompliziert als Mitarbeiter? Einfach nur, dass man es mal kurz gehört hat.
Genau, kompliziert ist es nicht wirklich. Steuerlich sehr schmerzhaft. Genau, der Vorteil von den VSOPs ist, dass du halt wirklich, ne, du hast keine richtige Beteiligung, du musst nichts einlegen. Es ist einfach nur ein Vertrag, der dir quasi virtuell genau einen Anteil zuspricht oder einen Prozentsatz von Anteilen zuspricht. Und wenn dann der Verkauf stattfindet, bekommst du es übers Gehalt ausgezahlt, also wie eine Art Bonus eigentlich, ne? Was dann aber wiederum auch zur Folge hat, dass die Besteuerung auch entsprechend ist, gibt es so minimale genau, Optimierungsmöglichkeiten über so einen Paragraphen für so mehrjährige Einkommen, aber eigentlich ist es, ich sag mal, mehr oder weniger unter dem vollen Einkommensteuersatz, und das macht es besonders schmerzhaft, wird halt ganz anders besteuert als Anteile in Deutschland, insbesondere wenn du die in der Holding halten würdest, was mit dem VSOP-Thema auch nicht geht. Da gibt es ja mittlerweile sehr viele Initiativen auch, ne, bessere Instrumente zu finden. Ne, gefühlt alle 2-3 Jahre gibt es so ein neues Instrument, was man dann mal versucht mit irgendwie echten Anteil, mit einer negativen Liquidation Preference oder jetzt den neuen ESOPs, die es so gibt. Aber das ist über die ganzen Jahre immer ein Thema gewesen und gefühlt immer noch nicht so eine 100% optimale Lösung. Der Startup-Verband kämpft da ja auch kontinuierlich eigentlich dafür, tatsächlich Voraussetzungen zu schaffen, die es eigentlich attraktiver auch machen, Mitarbeiter zu beteiligen. Und zwar so, dass am Ende für die auch irgendwas davon überbleibt.
Du hast gesagt, der zweite Exit war ein Fire Sale, bedeutet in Klartext, es ging nur darum, dass die Firma nicht liquidiert werden muss und geschlossen werden muss, sondern dass jemand übernimmt und wahrscheinlich auch viel basierend auf, hey, man kann Kundendaten und Mitarbeiter mit übernehmen, würde ich denken. Oder würdest du sagen, das ist ein Unterschied zwischen Fire Sale und Acquihire in dem Moment?
Es ging tatsächlich um die Plattform.
Okay.
Die gibt es bis heute auch noch. Genau, die Firma hieß Turoleo. Die Plattform gibt es heute noch unter reifen.de.
Okay.
Es war am Ende, es stellte sich raus, es war kein Venture Case. Die Firma an sich oder die Plattform machte aber Sinn. Sie passt halt nur nicht in so ein Venture Setup rein. Und Delticom, die börsengelistet, ne, Europas größter Reifenhändler, Online-Reifenhändler sind, die haben gesagt, Mensch, bei uns passt das gut rein. Die hatten schon eine Testseite für Reifen, die hatten sehr viele Shops im Bereich Reifen, aber die hatten noch keine Vergleichsseite. Und deswegen in diesen ganzen Kosmos passte das Thema super rein. Und deswegen betreiben die das bis heute auch weiter. Aber es war halt kein Venture Case. Ne? Die Idee war damals, warum wir es gegründet haben, die Überlegung, dass es mit Barocket im Umfeld, mit Zalando ja einen E-Commerce-Shop für Fashion gab und mit Ladenzeile eine Metasuche obendrauf. Und genau, als Project A dann damals 2012 gegründet worden ist, gab es Tirendo als Online-Reifenshop. Das war damals auch dann ja ein recht erfolgreicher Exit noch. Und die Überlegung war, eine gleiche Konstellation eigentlich zu bauen mit einer Metasuche oben drüber, was ein Preisvergleicher ist. Und das war die Firma, die ich dann mit Project A gemeinsam aufgebaut habe. Und da hat man dann einfach irgendwann gemerkt, zum Glück nach relativ kurzer Zeit, also wir wussten so nach anderthalb Jahren eigentlich, dass das Modell nicht so aufgehen wird als Venture Case, und nach zwei Jahren, genau, hat dann der Verkauf stattgefunden, haben wir gemerkt, okay, diese Zeiten von Ladenzeile, da hat sich super viel verändert, was das Thema, ne, auch SEO-Optimierung angeht und wie Suchmaschinen überhaupt funktionieren. Und dann war irgendwann klar, okay, wir sind hinter der Welle, ne? So, wenn die einmal durch ist, dann kennst du vom Surfen, ist das schwierig, genau an der Stelle. Und dann haben wir entschieden, hatten noch ein paar Ideen, das Geschäftsmodell zu drehen, waren auch noch in Überlegungen, aber am Ende war dann die Entscheidung zu sagen, okay, wir haben da jemanden, der interessiert sich für die Plattform, und haben die entsprechend dann verkauft.
Und dann war quasi die Frage, okay, können wir das einfach verkaufen? Und dann stelle ich mir so vor, dass das Geld, das reinkam, größtenteils an die Investoren zurückkam, oder ging das auch ans Gründerteam?
Nee, genau, das geht halt an die Investoren vor allen Dingen, weil genau das Thema Liquidation Preferences, selbst wenn es eine faire Liquidation Preferences, die du ja in Frühphasen Investments in Deutschland meistens hast, mit einer, ne, Single Non-Participating, also einfache, anrechenbare, genau, ist ja trotzdem, bis das Investment zurückgeflossen ist in der Höhe, wie es in die Firma ging, an die Investoren, geht es ja erstmal zurück an die Investoren, ne? Und das war hier tatsächlich der Fall, also von daher erstmal Geld zurück an die Investoren.
Wir haben sehr viele Episoden auch so zu Legal Terms und so gemacht, auch Liquidationspräferenzen etc. Es gibt Participating, Non-Participating, und dann geht es quasi darum, kriegst du dein Geld und wird danach die Exit-Summe verteilt, oder kriegst du dein Geld und das wird dann angerechnet auf das, was noch gesamt drin ist. Also das eine ist ein bisschen frecher als das andere, und du musst halt wissen, was du unterschreibst. Wenn du dich damit gerade nicht auskennst, such mal nochmal kurz nach Liquidationspräferenzen, weil wir haben da viel drüber gesprochen, das müssen wir jetzt nicht aufrollen. Aber
das ist für junge Gründer aber ultra entscheidend. Ne? Und deswegen ist es gut, dass ihr das in anderen Podcasts schon aufbereitet habt, weil das am Ende extrem viel ja ausmacht bei der Frage, wie viel bekomme ich eigentlich beim Exit raus. Wenn wir jetzt mal so ein Beispiel-Case irgendwie nehmen, von einem, ich sag mal, mittleren europäischen Exit irgendwie, so ein bisschen Zahlen angeschaut, ne, wenn du so Pitchbook oder sowas schaust, liegt das wohl so bei 25 Millionen im Median. So, wenn wir den Case mal nehmen, ne, 25, kannst sagen, bis so Series A, B sind vielleicht so 15 Millionen reingeflossen in die Firma, macht es einen riesen Unterschied, ob das eine anrechenbare oder nicht anrechenbare Liquidation Preference ist. Ne? So, bei dem einen sind 15 Millionen erst weg und noch 10 sind zu verteilen überhaupt, und da partizipieren dann die Investoren wahrscheinlich nochmal mit 60-70% wieder, oder, ne, sozusagen, sie kriegen da nur ihren Anteil und der Rest geht an die Gründer. Das macht halt einen riesen Unterschied, und ich glaube, gerade für so First-Time-Founder ist das ein ultra wichtiges Element, was aber vielen wahrscheinlich gar nicht so bewusst ist. Also für sowas ist, glaube ich, eine KI super geil, mal sich Cases durchrechnen zu lassen, um mal diese Unterschiede sich einfach anzuschauen, dass man nicht nur auf Bewertung oder Rundengröße optimiert, sondern das ist wahrscheinlich einer der entscheidendsten Terms in Termsheets, den man auch sich anschauen müsste.
Wenn ihr eine Empfehlung für einen anständigen Anwalt auf Firmenseite braucht, sagt gerne Bescheid. LinkedIn, Fabian Tausch oder fabian@unicornbakery.de, und dann können wir zumindest mal ein, zwei Empfehlungen rüberschicken. Dann könnt ihr selber schauen, ob das passt. Aber genau, das als Gedanke dazu. Wenn wir uns dann nochmal darauf besinnen, dass du gesagt hast, ja, den dritten Exit, den haben wir 8,5 Jahre quasi vorbereitet, im Sinne von, wir haben 8,5 Jahre Firma gebaut und der entspricht nicht ganz dem, was man nach 8,5 Jahren sehen wollen würde. Da müssen wir über die Definition sprechen, was würde man denn gerne nach 8,5 Jahren Firmenaufbau sehen? Was ist die Erwartungshaltung?
Ja, ich glaube, wenn du so ein VC-finanziertes Startup startest und das 8,5 oder fast Jahre, fast ein Jahrzehnt am Ende machst, würdest du wahrscheinlich schon erwarten, dass da eine Millionensumme rauskommt, ne? Und deswegen habe ich ja auch geschrieben, 3 Exits, keine Millionen, weil genau das am Ende für uns Gründer da nicht rausgekommen ist, ne? Das muss man dann auch offen sagen. Und das ist halt aber auch, glaube ich, die Normalität, ne? Also, wenn du dir die Kommentare angeschaut hast unter meinem Post letzte Woche, zum Beispiel Diana Schwertfeger, die auch so viel CFO macht für Startups, die auch schrieb so, Mensch, das ist eigentlich eher der Default-Mode für Gründer, ne? So, die Wahrnehmung ist, glaube ich, immer ein bisschen eine andere, weil es gefühlt wenig Interesse gibt, halt über den anderen Case zu sprechen, ne? Sondern für die Gründer ist es häufig so, die reden eher darüber, Mensch, das war ein erfolgreicher Exit. So ein bisschen dieses Gefühl von, auf LinkedIn wird alles sehr positiv dargestellt, ich muss doch auf dieser Erfolgswelle irgendwie so ein bisschen mitschwimmen. Für die VCs ist es auch eher gut, einen Exit so darzustellen, dass er als positiv wahrgenommen wird. Ich meine, am Ende ist es ihr Geschäftsmodell auch, Gründer zu haben, die Lust haben, ein VC-finanziertes Startup zu gründen, ne? Das heißt, dass da so eine gewisse positive Stimmung drumherum herrscht, ist auch in deren Interesse. Und am Ende ist es natürlich auch ein Medienthema. Und dann bist du am Ende bei diesem Thema Survivor Bias, ne? Also es werden natürlich eher die positiven Fälle in den Medien auch hervorgehoben, ne? Sei es jetzt hier ein Podcast, sei es in anderen Medien, ne? Und was ja auch sozusagen überhaupt nicht schlimm ist an der Stelle, weil es natürlich Spaß macht, diese Geschichten zu erzählen. Aber ich glaube, gerade für junge Gründer ist auch das, was ich wahrnehme in Gesprächen, verzerrt das manchmal das Bild, ne? Weil es gibt so ein Bild von, hey, ich gründe ein Startup und es wird immer ein Millionen-Exit. Und das ist halt einfach, auch wenn du dir die Zahlen anschaust, ganz einfach nicht der Default-Case, ne? Sondern der Default-Case ist halt eher, dass es kein Millionen-Exit wird, ne? Angefangen von, wie viel Prozent der Startups, die gegründet werden, kriegen überhaupt eine VC-Finanzierung. Ich glaube, da ist man so eher so bei 15-16%. Das heißt, ganz viele fallen selbst vor der ersten VC-Finanzierung schon raus. Und wenn du dir dann anschaust über die Runden hinweg, wie viele überhaupt noch eine weitere Finanzierung bekommen, wird es immer dünner, ne? Also dieser Funnel wird sehr schnell sehr dünn. Und ich glaube, das ist einfach auch Teil der Realität, ne? Und über den spricht halt aber keiner, weil es eigentlich nicht wirklich Parteien gibt, die ein Interesse daran haben, aus meiner Sicht darüber zu sprechen.
Ich glaube, also auf der einen Seite Touché, ich meine, viel über Exits gesprochen, ne? Ich meine, Gero Decker, Milliarden-Exit, André Christ, Milliarden-Exit, also Signavio, LinaX, beide an SAP gegangen. Safdesk zum Beispiel, mit Fabian Silberer für 400 Millionen verkauft. Inzwischen darf man es kommunizieren, damals durfte man es noch nicht. Also dann gab es genug Berichte, dass sie es irgendwann nicht mehr dementiert haben, von der Größenordnung her. Und das sind jetzt nur Beispiele, zunächst irgendwie mit Philipp von Cognigy, das ist dann irgendwie so Mitte des Jahres, wo wir das nochmal aufnehmen, die letztes Jahr für 900 irgendwas Millionen verkauft haben. Das sind natürlich dann so die Beispiele, wo man sich denkt so, Und dann gibt es ja auch immer noch die anderen Beispiele, wo man sagt, okay, unabhängig davon, dass es, selbst wenn es ein Millionen-Exit ist, erstmal auf dem Papier, heißt das ja noch lange nicht, das haben wir ja gerade eben schon besprochen, aber dass das dann eben auch bei den Gründern ankommt. Das heißt, du kannst eine Firma für 1 Milliarde verkaufen und es verdienen sehr wenig Menschen Geld daran. Und das Beispiel ist ja dann in dem Fall Gorillas. So, wo tatsächlich das Management-Team Geld verdient hat, weil sie den Deal so verhandelt haben und sich sonst quergestellt hätten, aber gleichzeitig sonst echt gar nicht so einfach war. Also viele Investoren, die halt quasi nichts dafür bekommen haben, sondern nur die allergrößten, die ein bisschen was von ihrem Geld zurückbekommen haben und als sie an Getir verkauft haben. Und dementsprechend, selbst wenn da große Summen draufstehen, kann man sich da nicht blenden lassen. Weil wenn du uns jetzt sagen würdest, für wie viel Geld genau die Firma verkauft worden ist, also CrossEngage, würde man ja erstmal auf dem Papier, egal wie, denken, wow, das ist eine große Summe. Weil man sich noch nicht damit beschäftigt hat, was steht eigentlich hinter diesen großen Summen, wie viel ist da reingeflossen, wer kriegt wie viel davon. Und das ist ja dann eigentlich der Part, dieser Wasserfall, wie man so schön sagt. Deswegen auch viele gerne Wasserfallmodelle zeichnen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was bedeutet es eigentlich, was für Bedingungen ich gerade unterschreibe, um Geld zu bekommen. Und dann siehst du das mal und denkst so, ach krass, so schnell kann Geld ausradiert werden aus Gründerperspektive, muss man natürlich auch sagen.
Ja, wir haben vorhin auch kurz über diesen einen Case gesprochen, den kleinen, ne, mit so 25 Millionen, bei vielleicht 15 Millionen Funding. Es gab ja aber auch in der, oder gibt ja auch in dieser ganzen Scale-Up Ecke echt viele Cases, wo es die nächsten Jahre für die Gründer sehr schwer wird, Geld zu verdienen. Also wir wissen, dass so jetzt in den letzten Jahren, wo die Zeiten nicht mehr ganz so gut waren, viele ja versucht haben, ihre Peak-Bewertung, die sie mal zu den guten Zeiten bekommen haben, zu halten. Unter der Bedingung, dass halt gesagt wurde, keine Ahnung, zum Beispiel jemand, der, ich glaube, so ein paar Firmen, die waren schon Unicorn oder kurz davor, auch in Deutschland, Bewertung von 800, 900 Millionen, vielleicht eine Milliarde. Und die Zeiten sind jetzt gerade nicht mehr so die guten. Und eigentlich hätte es einen Downround geben müssen. Und dann wurde aber gesagt, ah, nee, lass uns mal die Bewertung auf dem Level lassen. Aber dafür akzeptieren wir gewisse andere Bedingungen, sei es Mindestverzinsung auf das Kapital, was als Neues reingeht, oder auch Liquidation Preferences, die nicht anrechenbar sind, und zwar nicht nur einfach, sondern teilweise auch doppelt oder dreifach. Ne? Ich glaube, es gab so ein paar
Das ist ein prominentes Beispiel, halt N26 zum Beispiel, die das in Milliardenhöhe halt machen. Exakt, ne? Also das. Als Milliardenbewertung.
Genau, oder bei denen, glaube ich, gab es auch noch eine mindestens 25%
genau.
Jährliche Verzinsung. Ne? Und dann kannst du mal rechnen, sozusagen, selbst wenn diese Firma am Ende für einen Milliardenbetrag verkauft wird, wird es wahrscheinlich selbst für die Investoren, also nicht nur für die Gründer, ne? Und da können wir gleich nochmal zu kommen, weil Gründer sind manchmal sogar noch halbwegs besseren Situationen, aber gerade auch für Frühphaseninvestoren gar nicht so einfach überhaupt noch mit Geld zu verdienen, ne? Weil die das in der letzten Runde das Geld reingesteckt haben, wenn die jetzt irgendwie zweimal, dreimal ihr Geld erstmal zurückbekommen und mit so einer Mindestverzinsung, bleibt am Ende wahrscheinlich gar nicht mehr da viel von übrig, ne? So, und wie du sagtest, bei Gorillas haben sie einen guten Deal gemacht. Manchmal, je nach Dynamik und Situation, gibt es als Gründer noch die Chance, trotzdem noch mal einen Deal zu machen. Das hängt dann insbesondere davon ab, wollen die, dass du dabei bleibst? Ist es wichtig, dass du als Management-Team noch weiterhin auch in der Firma bleibst? Dann hast du manchmal einen Hebel und kannst vielleicht auch in Liquidation Preferences vorbei noch mal einen Deal verhandeln, dass du auch ein bisschen Geld bekommst aus dem Deal heraus, wie es bei Gorillas gelaufen ist, zum Beispiel. Aber rein nach dem Wasserfall gesehen, bist du eigentlich am Ende von allem, hinter allen Investoren, die Preference-Shares haben, und dann wird es extrem schwer, Geld zu verdienen. Ne? Genau. Und das geht aber auch vielen Angel-Investoren, so muss man sagen. Ne? Das ist nicht nur ein Gründerthema, sondern auch ein Thema, was ich im Bereich Angel-Investments sehe, dass du natürlich auch da, stehst du meistens eine Stufe über den Gründern, aber gerade wenn Firmen länger laufen, viele Runden gemacht haben, hast du über dir häufig auch mal 3, 4, 5 Share-Klassen, die früher partizipieren. Und dann muss der Exit auch erstmal so groß werden, dass du als Angel-Investor am Ende noch Geld bekommst.
Auch da, ich kenne jemanden, der seine Firma für einen mittleren 7-stelligen Betrag verkauft hat. Und da war es auch so, der einzige Hebel, den er hatte, ist, ich habe eigentlich alles ausverhandelt, aber wenn ihr mir kein anständiges Package, das muss ja nicht mal Cash sein in dem Moment, weil es vielleicht auch ein Asset-Deal ist oder ähnliches, aber wenn ihr mir kein anständiges Paket schnürt, dass ich als Gründer Incentive habe, das durchzubringen, dann lasse ich den Laden halt hops gehen. So, das ist so dein einziges Druckmittel, was du dann hast, wo du auch an dich selber denken musst. Und das hat er auch erst angefangen zu machen, nachdem andere ihm gesagt haben, hey, guck mal, keiner wird sich um dich kümmern. Du wirst am Ende dafür verantwortlich sein, dass du etwas damit verdienst oder halt auch nicht. So, und das ist die einzige Option, die du hast, zu sagen, was kannst du beeinflussen, was hast du hier rausgeholt, kannst zeigen, dass das überhalb des Erwartungswertes liegt, der eigentlich irgendwie jetzt gerade in der aktuellen Situation realistisch wäre. Und dann kannst du eben gucken, ob du für dich ein Paket verhandelt bekommst, das passt. Du darfst natürlich immer nur im Sinne der Firma handeln, aber gleichzeitig darfst du trotzdem auch an dich denken, wenn du weißt, das Kapitel geht zu Ende. Das hier ist keine Aufforderung, irgendwie unlauter irgendwelche Sachen zu machen, sondern der einzige Gedanke daraus ist, wenn du Gründer bist und du weißt, okay, wir müssen den Laden verkaufen, keiner wird an dich denken. So, jeder wird irgendwie an sich denken und dementsprechend musst auch du an dich denken, weil du verhandelst den Deal größtenteils wahrscheinlich sogar. In dem Fall hat er sogar das in größtenteils Eigenregie gemacht, weil es halt nicht groß genug war, um eine Beratung oder irgendwen anders hinzuzuziehen. Und dann muss man schon auch so ein bisschen auf sich selber gucken.
Ich würde auch sagen, genau, wichtige News auch zu sagen, das ist auch auf Investorenseite bis zu einem gewissen Grad akzeptiert. Und ich glaube, das ist eine wichtige Info auch für Gründer, die vielleicht noch unerfahrener sind, das zu wissen, was du gerade skizziert hast. Es gibt diese Option, und sie bis zu einem gewissen Grade auszureizen, ist jetzt auch was VCs auch durchaus kennen.
Lass uns noch mal trotzdem über Erwartungshaltung sprechen. So, du hast gesagt, okay, wenn man 8,5 Jahre den Laden baut, dann trifft das Endszenario nicht den Case. Und wir wissen ja, wenn Venture Capital reinkommt, heutzutage sind die Fonds eigentlich alle so groß, dass sie, also wenn wir uns die deutschen Hauptfonds angucken, jetzt nicht irgendeinen Angel-Fonds, nicht irgendeinen 50-Millionen-Fonds, sondern die typischen Fonds, wie sie alle heißen. Project A, Cherry Ventures, Point 9, HV, Early Bird und so weiter. So sind alle auf einer Größenordnung, wo unter einer Milliarde Outcome es komplett irrelevant ist, weil es nicht im Ansatz den Fonds zurückzahlen könnte. So, nicht mal einmal. So. Kurze Ergänzung dazu, als Venture Capital Fonds kriegst du Geld von Limited Partnern, die wollen natürlich auch Geld verdienen, dementsprechend ist deine Aufgabe, besser zu performen als der Markt, und der Markt performt, sagen wir mal, im Schnitt mit 8%, und du willst natürlich besser performen, weil du gibst ja auch ein Risiko, also du gibst mir Geld für 10 bis 15 Jahre, je nachdem wie ich stretche und erweitere, weil meine besten Beteiligungen da noch drin liegen und ich nicht liquidieren kann, und deswegen muss ich dir halt auch ein Premium dafür geben, dass du mir so lange dein Geld gibst. Und das bedeutet, einfaches Rechenbeispiel, hast du einen 500-Millionen-Euro-Fonds, dann solltest du eigentlich 1,5 Milliarden zurückzahlen. Das heißt, ein typisches 3x. So, du solltest aus dem Geld, aus einem Euro, 3 Euro machen. Und wenn wir sagen, du musst 1,5 Milliarden returnen und im Schnitt, und das ist jetzt wirklich stark vereinfacht, hast du am Ende beim Exit einer Firma 10%. Das kann auch mal sein, dass du bei deiner Bestbeteiligung 20% hast, weil du halt wirklich durchgemanagt hast und gesagt hast, nein, wir machen unsere Prorata, wir gucken, alles, was wir kaufen können, kaufen wir. Ist aber nicht der Standardfall. So, du hast im Schnitt 10%. Da musst du halt 15 Milliarden an Wert kreieren, um 1,5 Milliarden da rauszubekommen. So, dann versteht man mal die VC-Mathematik und dann versteht man auch, was die Erwartungshaltung an den Gründer ist, aus der sich dann die Erwartungshaltung an einen selber ergibt, wenn man sagt, ich bin der Gründer, so, ich weiß, dass das die Erwartungshaltung ist. Das heißt, wir, selbst wenn du für 300 Millionen verkaufen würdest, unabhängig davon, wie viel Geld du bekommst, würdest du halt dieser Erwartungshaltung nicht gerecht werden. So, ich glaube, das muss man einmal kurz mathematisch skizzieren, um zu verstehen, wie sieht es eigentlich heute aus? Was will eigentlich jemand von mir, der mir Geld gibt, im großen Stil? Da meine ich jetzt nicht den typischen Angel-Investor, der freut sich auch darüber, wenn du 1 Milliarde wert wirst, aber da gibt es dann solche und solche. Das ist dann vielleicht ein bisschen unterschiedlich. Das generell jeder, der sich mit Startups auskennt, hofft natürlich, dass das Ding fliegt.
Genau, das ist ja das, was der VC als Power Law auch bezeichnen würde. Dass du sagst, okay, wenn ich 20 Portfoliofirmen habe, gehe ich durchaus davon aus, dass ich die Hälfte abschreibe ungefähr. Ein Viertel, ein weiteres Viertel, ne, vielleicht so nochmal 5, bringt vielleicht ihr Geld zurück oder vielleicht ein bisschen mehr, aber kaum. So, und dann habe ich noch 5 über von den 20. Und davon machen so 2, 3, 4 vielleicht ganz gute Returns irgendwie. Und ich habe so 1 bis 2, die wirklich die Outlier sind. Ne? Und am Ende, wie du sagst, Pro-Rata-Rechte nutzen, eigentlich ist es im Interesse des VCs, dann auch möglichst viel in diese Outlier zu investieren, über die verschiedenen Runden und da rein zu investieren. Das heißt, ein Exit, wie er in Europa im Median läuft, mit 25, 30 Millionen, ist für einen VC vollkommen irrelevant. Der könnte für dich als Gründer einen totalen Unterschied machen, wenn du noch einen sinnvollen Share in der Company hältst von 10%, 20%, 30%, macht 25, 30 Millionen Exit natürlich für dich schon privat, wenn du vorher nicht viel Geld hattest, total viel aus. Für den VC ist das ein absolut uninteressanter Case an der Stelle, weil genau nämlich das, was du vorher beschrieben hast, nicht im Ansatz erreicht wird. Ne? Und das ist dieses Power-Law-Thema. Und das führt auch teilweise dazu, dass die Interessen eigentlich unterschiedliche sein können zwischen Gründern und VCs, insbesondere Gründern, die diesem Ansatz sozusagen so nicht folgen, sondern vielleicht auch sagen, du, wenn ich jetzt 10 rausziehe für mich, ist das total fein, das ist für den VC nicht fein. Ne? Der VC hätte eigentlich dann an der Stelle, wenn das Unternehmen so gut läuft, dass da potenziell für den Gründer 10 rauskommen können, hat er eigentlich nie das Interesse zu sagen, okay, jetzt wollen wir verkaufen, sondern müsste eigentlich immer sagen, lass uns die nächste Runde machen, lass uns das Ding noch größer schießen, weil er genau das erreichen muss, was du skizziert hast. Ne? So, das heißt, auch dessen muss man sich bewusst sein, wenn man mit einem VC gründet. Und das meinte ich ganz am Anfang des Podcasts mit diesem 0 oder 1 auch am Ende. Du musst eigentlich auch bereit sein, dieses Risiko einzugehen. Ne? Also es gibt dann im besten Falle auch irgendwann zwischendurch nicht mehr den Punkt, wo du sagst, ach Mensch, mir reicht das jetzt ein, ich habe hier irgendwie 10 Millionen auf dem Papier stehen, lass uns das Ding noch verkaufen. Sondern wenn das Unternehmen gut läuft, musst du eigentlich bereit sein, das volle Risiko auch zu tragen, das Ding richtig groß zu schießen am Ende.
Dabei helfen dann zum Beispiel Secondaries so, und wir haben vorhin über einen großen Exit gesprochen, der nicht so lukrativ war. Ich sag mal, die Firma, die Konkurrenz dazu ist, hat es vielleicht ein bisschen schlauer gemacht. Da könnte es sein, dass in der ersten größeren Runde zum Beispiel relativ viel Secondary geflossen ist an die Gründer.
Das ging aber auch nur mal so, also, ne, gefühlt gab es mal so 1, 2, 3 Jahre, wo das sehr gut ging.
Ich würde
so
auch nicht sagen, dass das jetzt geht. Ich würde nur sagen, dass.
Würde ich auch sagen, ne? Genau, weil die Zeiten sind auch schon wieder so ein bisschen durch. Ne? Ich glaube, es gab mal.
Ja, ich denke, in vielen KI-Firmen gerade würde das gehen. Ja, wenn du gerade wieder in. Also, was ich damit sagen will, ist, wenn du es schaffst, eine so kompetitive Runde aufzustellen, dass du selbst in der Seed Series A schon wirklich absolut viel Inbound hast, dass die Leute sagen, wir wollen unbedingt da rein, weil wir dieses Team, dieser Markt, dieses Thema, dann kann es schon sein, dass dir sehr früh Geld angeboten wird für ein paar deiner Anteile. Und wenn man sich anguckt, dass so ein Gorillas zum Beispiel halt dann irgendwie quasi in der Luft verpufft ist, das ist ein bisschen übertrieben, aber wobei eigentlich nicht. aber du dann sagst, hey, ich hätte in der ersten Runde vielleicht auch 1, 2, 3, 4, 5, 10 Millionen Secondary ziehen können oder auch in der zweiten oder in der dritten Runde versus 0, ist natürlich ist eine krasse Value Proposition. In der Sekunde siehst du nur, warte mal, meine Anteile sind so viel wert und die könnten morgen so viel wert sein, weil es geht nur nach oben. Dann ist es so ein bisschen so Gear versus Realismus.
Aber ja, aber das ist auch nicht der Default-Mode für den normalen Startup-Gründer.
Darum geht es gar nicht.
Das genau, ist, es ist eine Option, aber es ist genau sozusagen, wenn du auf dem Track bist, dass deine Firma so attraktiv ist, dass du Secondaries machen kannst, gehörst du schon zu der absoluten Top-Klasse von 0,x% der Startups, ne? Die am Ende wahrscheinlich auch auf dem Weg sind Richtung ganz gutem Exit. Ne? Das ist aber nicht, also Secondaries, um das auch ganz klar zu machen, würde ich sagen, auch in Richtung Erwartungsmanagement, in Richtung junge Gründer, ist nicht der Standard-Case, den du unbedingt erwarten kannst als Startup-Gründer.
Kannst du nicht erwarten. Ich glaube, und ich zeichne jetzt absichtlich große Zahlen, weil wir über einen großen Markt gesprochen haben, der, selbst wenn sich eine der Firmen vaporisiert hat, weil es natürlich auch darum geht zu überlegen, in welcher Höhe macht das Sinn, macht das keinen Sinn. Da denkst du ja auch drüber nach, wenn du Angel bist. So, okay, ich kriege ein Angebot, weil ich doch eine gute Firma getroffen habe, verkaufe ich 50% meiner Anteile, um mein Risiko zu
minimieren. Das ist, was viele Angel-Investoren ja auch machen, ne? Weil sie auch wissen, irgendwann über die Wasserfalllogik, über die wir gesprochen haben, wird es irgendwann schwierig, Geld zu verdienen. Mhm. Gerade wenn es dann am Ende vielleicht doch nicht mehr ganz gut läuft, nutzen sie wahrscheinlich nach einer zweiten, dritten, vierten Runde häufig die Möglichkeit, dann mit einem guten Secondary auszusteigen.
Ich will nur sagen, es gibt auch Möglichkeiten, vorher Geld zu verdienen, weil es kann ja auch sein, dass Firmen zeitweise gut laufen und später halt eben nicht. Das, was du gerade sagst, und das muss man nur einmal wissen und gehört haben. Nichtsdestotrotz, so in den meisten Fällen ist es halt einfach, wie es ist, und du wirst keine Angebote bekommen, Anteile zu verkaufen, und du wirst hinten raus nicht den Exit haben. Deswegen ist die Frage, also es gibt zwei Fragen. Die erste ist, wenn du mit allem, was du jetzt weißt, nochmal einen Venture Case gründen würdest, was sind die Grundprinzipien, an die du dich halten würdest? Also was wäre wichtig und was sind Dinge, die du vielleicht auch auf gar keinen Fall nochmal machen würdest?
Spannende Frage. Genau, vielleicht das Thema Erwartungshaltung nochmal einen Satz vorab. Ich glaube, dass das eine ist ja die Frage auch, was kommt am Ende bei raus? Die andere Frage ist ja aber auch, mit was gehst du rein? Ne? Ein First-Time-Founder, der gerade von der Uni kommt zum Beispiel, geht natürlich mit einer ganz anderen Basis rein als jetzt jemand, der, wie ich das seit 15, 16 Jahren macht. Und ich sag mal, wenn ich woanders arbeiten würde, einen anderen Marktwert hat. Ne? Und da bist du bei dem Thema Opportunitätskosten. Also wie hoch sind die eigentlich? Ne? Wenn du dann nämlich über einen Zeitraum redest von fast einem Jahrzehnt und das auch Teil der Realität, du zahlst ja als Startup-Gründer ja nie das, was eigentlich dein Marktgehalt wäre. Ne? Also auch es betrifft selbst einen Junior-Founder oder sozusagen First-Time-Founder, so der von einer guten Uni kommt, der auch in eine, keine Ahnung, Beratung gehen könnte oder irgendwas. Selbst der wird sich deutlich schon unter Marktgehalt zahlen. Und je senioriger du bist, desto größer wird diese Gap nochmal. Und wenn du das mal nimmst, ne, was zahlst du dir an Gründergehalt? Was wäre eigentlich dein Marktgehalt? Mal, lass mal sagen, mal 10, kommst du schon relativ schnell auf eine relativ hohe Summe, die du quasi schon mal virtuell investierst, einfach dadurch, dass du Opportunitätskosten hast. Und genau, die niedriges Gründergehalt hast. Ne? Also ich sag mal sozusagen, das ist eigentlich die absolute Baseline, verzinst vielleicht noch, ne, die du anpeilen müsstest, damit das Ganze überhaupt Sinn macht. Da noch ein Risikofaktor obendrauf, der nicht klein ist bei Startup. So, und dann kommst du schon eigentlich so auf Summen, die ehrlicherweise dann schon im siebenstelligen Bereich liegen, ne, sehr schnell. So, und da bist du nur bei dem Thema, was habe ich risikoadjustiert eigentlich sozusagen, ne, nicht verdient im Vergleich zu dem oder dann auch hoffentlich verdient im Vergleich zu dem, was ich in der Festanstellung hätte bekommen können, fix, ne, sozusagen ohne Risiko dabei. So, das ist so ein Thema Erwartungshaltung nochmal, was eigentlich die Base, von der man kommen müsste, und natürlich ist dann die Erwartungshaltung deutlich drüber zu liegen, ne, ansonsten muss man das, glaube ich, nicht angehen an der Stelle. Genau, zu den Fragen zurück, was würde ich, genau, wie würde ich es nochmal machen und was würde ich anders machen? Ich würde mir sehr genau überlegen, ist es ein Venture Case oder nicht? Ich kenne super viele aus diesen letzten 15 Jahren Startup-Szene, die mal gegründet haben, mal erfolgreich, mal nicht erfolgreich. Und viele von denen auch ehrlicherweise gesagt haben, ich gründe wieder was, aber ich gründe es nicht als Venture Case. Weil viele natürlich genau auch diese Mechaniken verstanden haben irgendwann und gesagt haben, Mensch, hier wirklich mit einem Exit rauszukommen, der am Ende mir Spaß macht, die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht so hoch. Es gibt auch andere Cases, die ich gründen kann, die mehr gebootstrapped sind, die, ne, wo ich vielleicht nur mit einer kleinen Angel-Finanzierung, sagtest du ja auch gerade, da gibt's auch Angels, die sind auch fein damit, wenn das nicht ein riesen VC-Case wird, sondern wenn das vielleicht einfach sich vernünftig entwickelt und sie da einen ganz guten Exit mitmachen, ein bisschen Geld reinnehmen, aber halt nicht nicht unbedingt. Ich glaube, der Cut ist da, wo du anfängst, einen institutionellen Fonds reinzunehmen. Mhm. Ne? Du kannst vorher ein paar Angel-Investoren reinnehmen. Das ist noch nicht die Richtungsentscheidung. Die Richtungsentscheidung ist, sobald du den ersten richtigen VC-Fonds reinnimmst. Ne? Weil dann bist du auf diesem Track, dass du dann eigentlich den Weg gehen musst, den du vorhin auch skizziert hast. So. Das heißt, und ich würde mir sehr genau überlegen, ist die Frage, kommst du von dem Ansatz zu sagen, ich überlege mir erst, gehe ich auf den VC-Track oder suche ich mir einfach ein Bootstrap-Business oder fange ich mit der Idee an? Ne?
Und das wäre übrigens meine nächste Frage gewesen. Wem würdest du dann empfehlen, einen Venture-Case zu machen?
Komme ich von der Idee. Ne? Sozusagen, wenn ich von der Idee komme, muss ich mir halt überlegen, okay, ich habe hier eine Idee und muss mir überlegen, okay, ist die ein Bootstrap-fähiger Case oder ist es per se ein VC-Case? Viele der AI-Companies, ich sag mal, der wirklichen AI-Companies, die jetzt auch Technologie bauen, das sind VC-Cases, ne? Weil alleine schon, keine Ahnung, wenn du Modelle trainieren musst und so weiter, die Kapitalkosten so hoch sind, das kannst du nicht bootstrappen am Ende, ne? Sozusagen viele der Cases, die jetzt gerade eher mit AI gebaut werden, wo du AI nutzt, Sachen vibe-codest und so weiter, da hast du natürlich auf einmal viel mehr Möglichkeiten, auch Bootstrap-Sachen zu machen. Ne? So, das heißt, wenn ich eine Idee habe, also wenn ich von der Idee starte, überlege ich mir wahrscheinlich erst, ist es tatsächlich ein VC-Case oder kann ich auch einen Bootstrap-Weg gehen? Oder, und das machen viele, die ich kenne, überlegen sich tatsächlich sehr klar am Anfang, gucke ich mir nur Ideen an, die das eine oder das andere ermöglichen. Ne? So, und da gibt es ja noch weitere Spielwiesen. Also neben dem ganzen Thema, ich bootstrap ein Startup oder ich mache jetzt eine VC-finanzierte Gründung, ist ja auch das ganze Thema gerade Search Funds, also Entrepreneurship through Acquisition. Also ich kaufe mir ein Unternehmen, das ganze Thema Unternehmensnachfolge. Ich sammle mir Kapital ein, um vielleicht einen Mittelständler zu kaufen. Ist ja auch gerade ein ziemlich heißes Thema in der Szene, wo jetzt auch viele unterwegs sind. So. Und ich kenne die meisten mittlerweile eigentlich, die sich überlegen, welchen dieser drei Wege möchte ich gehen und dann anfangen, Ideen darin zu suchen. Und genauso würde ich es auch machen. Außer ich finde eine Idee, wo ich jetzt sagen würde, ah Mensch, die ist irgendwie so großartig, an die glaube ich so stark und die bedingt jetzt halt den Weg wie sie zum Beispiel, aber ich will es trotzdem machen, dann würde ich mich aber sehr bewusst dafür entscheiden. Aber ansonsten ist die höhere Wahrscheinlichkeit, dass ich mir überlegen würde, will ich nochmal ein VC-finanziertes Startup machen oder würde ich eher was machen, wo ich mir ein bestehendes Unternehmen kaufe oder ein Unternehmen zu bootstrappen und dann anzufangen, Unternehmen oder Ideen sich anzuschauen und zu entwickeln, die diesen Pfad ermöglichen, glaube ich. Also ich glaube, das ist das eine, was ich tun würde. Ich schließe keinen der Wege aus für mich, muss ich ehrlicherweise sagen. Im Moment habe ich eine andere spannende Herausforderung, aber ich meine, wird 40 dieses Jahr. Da gibt es noch viele Jahre in meinem Leben, wo ich auch durchaus noch mal unternehmerisch wieder was machen kann. Und ich würde per se keine Wege für mich ausschließen. Ne? Also ich sage auch nicht, also ich glaube, das ist auch ganz wichtig zu sagen. Ne? Also wir haben jetzt viel darüber geredet, was ist schwierig, was hat vielleicht auch nicht so funktioniert. Das soll kein Jammern sein. Ne? Und dieses Jammern soll, also das war auch definitiv nicht der Tino von meinem Post, ne? Sondern ich bin für vieles davon auch sehr dankbar. Ne? Also ich habe 14 Jahre, 15 Jahre da super intensiv in der Startup-Szene verbracht, ultra viel gelernt, super früh in meinem Leben Verantwortung bekommen für Mitarbeiter, für Geld von Investoren, also konnte Teams aufbauen. Da war ultra viel dabei, was ich auch gelernt habe. Ne? Also ich glaube, keine 5 MBAs, die ich hätte machen können an Top-Business-Schools, hätten das ersetzen können, was ich in den Jahren gelernt habe. Ne? Das muss man auch ganz klar sagen. Das heißt, selbst wenn es am Ende nicht zu einem finanziellen Erfolg unbedingt führt, kann es trotzdem für deine persönliche Learning Journey total spannend sein und total, ja, genau, und auch total viel bringen am Ende. Ne? Also, das ist mir, glaube ich, schon wichtig zu sagen, ich bereue das nicht. Ne? Also, ich wollte das Outcome transparent machen, einfach auch so ein bisschen Erwartungshaltung, Management, gerade auch in Richtung junge Gründer, die das vielleicht das erste Mal machen, würde ich davon jetzt Leuten deswegen davon abraten, definitiv nicht. Ne? Sondern ich glaube, wichtig ist halt, eine bewusste Entscheidung zu treffen. Ich glaube, und deswegen die Frage total gut zu sagen, okay, ich treffe eine bewusste Entscheidung und ich kenne Gründer, die haben ganz klar bewusst gesagt, ich bootstrappe lieber was, du ja auch. Ne? Wir haben vorhin kurz drüber gesprochen, ne? Zu sagen, okay, ich habe hier ein Modell, das ist kein VC-Modell, ne? Und ich bootstrappe das und das ist auch genau der richtige Ansatz dafür. Oder ich habe mal Bock auf dieses VC-Game, ne? Ich setze mich auf die Rakete und es ist dann auch eine Rakete, muss man sagen. Ne? Wenn ich mich entscheide, mit einem institutionellen VC zusammenzuarbeiten, sitze ich auf einer Rakete. Und diese Rakete braucht die ganze Zeit weiter Treibstoff und es muss immer weitergehen. Ne? So, und dieser Ritt ist wild und macht aber auch Spaß und man lernt total viel an der Stelle. Ne? Oder ich sage halt, Mensch, dieses ganze Neugründen dauert auch lange, hohes Risiko, ob es überhaupt Product-Market-Fit gibt oder so. Das ist alles nichts für mich. Ich kaufe mir Unternehmen, was schon erfolgreich ist und führt das jetzt durch irgendwie Digitalisierung, Einsatz von AI und so weiter in die nächste Generation. Ne? Und ich glaube, das ist nochmal ganz gut für sich vielleicht am Anfang zu sortieren, welchen dieser Wege will man eigentlich gehen und dann, das wäre so mein erster Ausgangspunkt, würde ich sagen. Und wenn ich dann auf dem VC-Pfad wieder wäre, ist wahrscheinlich sehr stark eine Frage von, mit welchen Investoren würde ich zusammenarbeiten, weil es ist ein, du gehst eine Ehe ein für viele Jahre mit diesen Menschen, ne? Und ich sag mal, da gibt es bessere oder da gibt es schlechtere Partner.
Sag doch mal, mit wem du nichts mehr machen würdest. Das macht Spaß. Alles gut.
Ich kann ja, genau. Also es gibt viele, mit denen ich wieder was machen würde. Wir hatten einen sehr großen Gesellschafterkreis bei Crossing Age. Ich habe 2x mit Project A gegründet. Also beide Firmen war Lead Investor Project A. Mit Florian Heinemann im Board auch jeweils oder als Beiratsvorsitzender. Und bei der ersten Firma, die ich gegründet habe, gab es nur einen weiteren Investor. Bei den anderen, bei Crossing Age, gab es einen ziemlich großen Gesellschafterkreis von Angels über, ich sag mal, eher kleinere Fonds bis hin auch zu größeren Fonds wie Project A, Early Bird, Vorwerk Ventures und anderen. Und ich sag mal, mit Project A habe ich 2x gegründet. Vorwerk Ventures bin ich Venture-Partner mittlerweile. Also ne, auch mit Early Bird, Christian Nagel war ultra hilfreich als Partner an vielen Stellen und so. Ne? Also da gab es schon viele, aber auch welche von den kleineren. Zum Beispiel, wir hatten ein bisschen ungewöhnlichen Case. Wir haben irgendwann im Verlauf der Zeit den Thomas Wilke von 42 Cap aus München gefragt, ob er Gründervertreter im Board werden möchte für uns. Weil wir, die waren irgendwann am Ende, die sind ja eher Frühphasenfonds, am Ende waren die von den Größenordnungen nicht mehr so relevant, dass es für ihn jetzt noch einen riesen Unterschied machte. Und er war über die ganze Zeit hinweg ein super Sparringspartner. Ne? Die hatten selber im Marketing-Tech-Bereich damals ein E-Mail-Tool Zeiten vor uns gegründet, kannten den Markt, waren auch auf der menschlichen Seite ein super Sparringspartner. Und dann haben wir ihn tatsächlich, obwohl er Investor war, gefragt, ob er den Gründersitz im Beirat einnehmen möchte. Ne? So, auch solche Cases gibt es. Also ich habe mit echt vielen Investoren gute Erfahrungen gemacht. Und wenn Gründer mich 1:1 fragen, sage ich ihnen auch, mit welchen Investoren ich nicht so gute Erfahrungen gemacht habe.
Wir packen dein LinkedIn in die Shownotes. Exit-Prozess ist ja nicht gleich Exit. Also es ist jetzt nicht immer so, dass, ach ja, wir sind jetzt im Prozess, jemand will uns kaufen, dass das funktioniert. Was sind denn generell deine Erfahrungswerte mit, oh, das könnte cool werden und naja, okay, das ist anders geworden?
Ja, es gibt diesen schönen englischen Spruch, never count the chickens before they hatch. Ich glaube, das gilt auch für den Exit-Prozess. Also nie die Hühner oder das Geld zu zählen, bevor tatsächlich die Unterschrift trocken ist und das Geld auf dem Konto ist. Ich glaube, das ist, weil es kann bis zu diesem Moment ultra viel passieren. Und wir haben tatsächlich auch echt einiges erlebt, was das ganze Thema angeht. Ich habe heute Morgen, also jetzt in der Folgewoche nach dem Post zu den 3 Exits, keine Million, nochmal einen Post gemacht zu 3 weiteren Exit-Prozessen, die es bei uns gab, die alle gescheitert sind. Und zwar alle innerhalb von 6 Monaten. Was schon echt eine wilde Nummer war. Wir hatten mit Crossing Age 2019 ein ziemlich gutes Jahr, hatten uns verdoppelt im Umsatz, waren so, ne, das Gefühl war da, hey, hier ist Product Market Fit. Und ich war losgelaufen zu dem Zeitpunkt. Witzigerweise schon, jetzt ist das Thema Roll-Up ja gerade im Markt sehr heiß und Buy and Build und so. Das war damals schon die Idee 2019, weil ich gesehen habe, im europäischen Markt gibt es eine ganze Reihe von echt ganz guten Einzellösungen, so die man eigentlich gut zusammenpacken könnte in eine Gruppe und die sich komplementär ergänzen könnten. Mhm. Und die Idee hatte ich in 2019 noch so ein paar Growth-Investoren gepitcht und die meinten alle, super Idee, zeigt mal einmal, dass ihr M&A könnt, also dass ihr quasi einen so einen Deal machen könnt. Und dann ist das was, da könnten wir uns super vorstellen, rein zu investieren. Und dann sind wir entsprechend auch losgelaufen, hatten mit diversen Martech-Firmen in Europa gesprochen, hatten am Ende so eine Top-3-Liste, ein französisches Unternehmen und 2 deutsche Unternehmen und waren mit dem eigentlich auf dem Weg zu sagen, okay, wir machen mit einem von denen jetzt einen Deal und machen damit zusammen eine größere Finanzierungsrunde, so ein bisschen als Startpunkt für aus Crossing Age wird jetzt eigentlich so ein europäisches Martech-Buy-and-Build-Thema. Und waren auf einem ganz guten Track, muss man sagen, was das Thema angeht. Es gab gemeinsame Beiratssitzungen mit beiden Firmen zusammen und so. Und Fundraising waren wir in Gesprächen. Und wir alle wissen, März 2020, Lockdown, Corona, der gesamte Fundraising-Markt war tot. Und wir waren relativ kurz tatsächlich vor dem Abschluss dieser Transaktion. Und von heute auf morgen hatte sich das Thema Luft aufgelöst, muss man sagen. Und wie das manchmal in Startups so ist, würde ich sagen, war auch unsere Cash-Reichweite sehr stark darauf optimiert, dass dieser Deal stattfindet. Das heißt, wir standen von heute auf morgen tatsächlich an einem Punkt, dass wir eigentlich kaum noch Cash hatten und unsere Investoren uns dankenswerterweise dann gebridged haben, aber halt auch nicht über 6 oder 12 Monate, sondern erstmal auch Monat für Monat und gesagt haben, hey, lass uns mal gucken, wie wir jetzt weitermachen. Und dann war man sehr schnell auch an dem Punkt zu sagen, okay, wenn es jetzt nicht weitergeht, gibt es denn vielleicht Möglichkeiten für den Exit? Und dann, du bist ja immer auch im Markt nach ein paar Jahren in Gesprächen mit anderen und weißt so ein bisschen, wo könnte es reinpassen. Und dann gab es einen ersten Prozess mit einer Private-Equity-finanzierten, auch Softwarefirma aus Europa, Martech, aber anderer Bereich, mit dem wir dann im Prozess gegangen sind. Die haben richtig Geld ausgegeben für Berater. Also wir haben das volle Due Diligence-Programm durchgemacht. Legal, Anwälte, Financial mit einer der großen Big Four. Also die haben wirklich unsere Firma durchleuchtet. Und der Prozess lief auch sehr lange sehr gut. Und dann kamen zwei Sachen parallel zusammen. Das eine war, die haben Reference Calls mit Kunden schon gemacht. Also Referenzgespräche, haben mit wirklichen Kunden von uns Telefonate geführt und kamen danach zu uns zurück und meinten so, die sprechen die ganze Zeit immer über E-Mail-Marketing. Wir so, ja, wir sind eine Customer-Data-Plattform für Bestandskundenmarketing. Da ist E-Mail immer noch ziemlich wichtig. Und dann merktest du so, irgendwie kam so ein Thema, so, das hatten sie nicht so gesehen, weil es war ein bisschen so eine Marktverwirrung damals, dieses Thema CDP, also Customer Data Plattform, war ein großer Hype. Das führte auch dazu, dass viele sich so genannt haben und diese Plattformen aber gar nicht alle so ganz eins zu eins vergleichbar waren. Das heißt, es gab nachher eigentlich so drei unterschiedliche Arten CDPs und die dachten, wir seien einer der anderen Typen. Die suchten eigentlich eher eine Plattform, die in der Lage ist, einfach so Audiences von Meta zu Pinterest zu Snapchat zu schieben. Aber so mit Bestandskundenmarketing wollten die eigentlich gar nichts zu tun haben. Und das war so die erste Überraschung, die sie dann in den Referenzgesprächen erlebt haben. Und Referenzgespräche machst du in so einem Due Diligence-Prozess eigentlich erst in der allerletzten Phase, ne? Weil du gibst einem Käufer eigentlich Zugang zu deinen Kunden, erst wenn der Deal schon fast durch ist. So. Das heißt, das Ding war eigentlich kurz vor Abschluss. So diese ganzen Due Diligence, Legal, Text, die waren alle fehlerfrei schon durchgelaufen. Und parallel gab es dann auch die Situation, dass es eine schwierige Situation mit einem unserer größeren Kunden gab, der drohte zu kündigen. Und das hatten die zufällig mitbekommen über Kontakte, die sie da hatten, über ein anderes Unternehmen. Und zwar bevor wir sogar so richtig die News hatten und denen das kommunizieren konnten, dass es da gerade eine Situation gibt. Und das beides zusammen führte dann dazu, dass dieser Prozess abgebrochen ist. Das heißt, wirklich kurz vor Ende, und das war ein ernsthafter Prozess, weil da war auch einfach viel Geld von denen reingeflossen. Also sechsstellige Summen kosten sie Berater ja schnell in so einem Prozess. Ne? Das heißt, das war so der erste Abbruch von einem Prozess. Dann kam der wildeste. Der Prozess gerade abgebrochen, wir das sozusagen zwei, drei Tage am Verdauen, steht ein Bekannter hier aus Berlin vor der Tür und sagt so, hey, lass mal sprechen, wir haben unsere Firma gerade an Wirecard verkauft, ich habe jetzt hier den Auftrag, intern so ein Martech-Setup aufzubauen, ihr würdet da super reinpassen. Und hatte schon einen Chart gemalt, wo seine Firma drin war, unsere Firma drin war und so ein paar andere Lösungen noch, die zusammen das Setup ergeben sollten. Und wir so, ja, alles klar. Und er meinte so, ja, ich habe auch schon mit dem Beirat gesprochen oder mit dem Board da, so 30 Millionen für euch, das finden wir so als Richtgröße ganz okay. Ich so, okay, alles klar, let's talk. Ne? Das wäre doch deutlich besser gewesen als der erste Exit, den wir besprochen hatten oder an dem wir gearbeitet hatten. So, dann gab es Gespräche, man hat Termine vereinbart, es sollte ein Workshop stattfinden. Dann war so ein bisschen die Frage, wann kann er stattfinden? Fahre ich überhaupt noch in Urlaub? Es war so ein kurzer Urlaub geplant oder nicht? Meinte er so, doch, fahr mal in Urlaub. Hat ja noch Zeit, machen wir die Workshops danach. Und dann kam die erste WhatsApp von ihm, wo er schrieb, boah, du, ich weiß ja nicht, ob du die News gesehen hast. Ich weiß nicht, ob das was das für unseren Prozess so heißt. Sollen wir trotzdem mit den Workshops weitermachen? Ich geschrieben, ja, alles klar, lass mal weitermachen. News haben wir gesehen, aber let's see. So, und dann vier Tage später, das eine war der 18. Juni, 22. Juni kam die nächste WhatsApp, wo er dann schrieb, so du, ich glaube, du hast die News wieder gesehen. Ich glaube, unter den Bedingungen ist es unmöglich, dass Wirecard euch kauft. Und das war wirklich so, ne, dass ein DAX-Konzern im Verkaufsprozess durch Betrug sozusagen insolvent wird und als Käufer wegbricht, ist natürlich sozusagen fast unvorstellbar. Ne? Und das durften wir dann aber sozusagen direkt nach dem ersten gescheiterten Prozess, durften wir das direkt als zweiten gescheiterten Prozess dann erleben. Also wirklich auch wilde Story an der Stelle. Und wir hatten dann noch einen dritten Prozess, wieder mit einer deutsch-französischen auch Martech-Firma. Die hatten parallelen Fundraising gerade, also die waren auch noch VC-finanziert, aber deutlich größer als wir. Und da war so ein bisschen die Frage, die kamen aus dem SMI-Bereich, gehen sie Enterprise, da wären wir genau das passende Puzzleteil gewesen oder nicht. Und dann danach sah es eigentlich aus und dann schlossen die aber ihre Finanzierungsrunde. Der neue Investor sagte, nee, lass mal doch weiter SMB machen. So, damit war auch der Deal wieder tot für uns. Was dann nicht mehr ganz so schlimm war, weil wir parallel es dann geschafft hatten, die ursprüngliche Idee von wir machen diesen Merger mit einer Firma und eine Finanzierungsrunde doch noch umgesetzt bekommen haben. Aber es war vollkommen verrückte 6 Monate, muss man sagen, mit 3 gescheiterten Prozessen eigentlich in 6 Monaten. Und auch das gehört zu der Realität dazu, ne? Und das ist einfach so, da war, also mindestens der erste Prozess war eigentlich so, dass ich dachte, 90-95% Chance, dass das Ding durchgeht, weil der Prozess auch so weit schon war. Dann das zweite mit Wirecard war absolut unerwartet natürlich. Und das dritte war dann so ein bisschen, wie gesagt, da nicht mehr ganz so schlimm, weil wir eine Alternative hatten. Aber du erlebst halt unglaublich viele irre Sachen da auch. Und wie gesagt, am Ende ist ein Deal unterschrieben, wenn beim Notar die Unterschrift unter dem Vertrag ist, der Deal geclosed ist und das Geld auf dem Konto ist. Ne? Ich glaube, das muss man sich bewusst sein. Und bis dahin kann vieles auch noch scheitern.
Okay, drei gescheiterte Prozesse und dann der Merger. Und dann wurdet ihr drei Jahre später nochmal als Gruppe verkauft, richtig?
Genau, wir hatten es zusammengemerged, die zwei Unternehmen. Beides dann unter der Crossing Edge-Marke und haben dann Crossing Edge verkauft, drei Jahre später.
Das ist eine gemeine Frage eigentlich, ne? Aber weil da würde die Antwort würde Aufschluss geben über das, was du eigentlich nicht sagen darfst und willst. Meine Frage wäre so, welcher wäre der beste der Exits gewesen eigentlich? Aber ich glaube, du hast vorhin mal gesagt, Wirecard wäre ein ganz guter gewesen.
Wirecard-Exit, ne? Wäre der beste gewesen. Damit wären, hatte ich gesagt, 30 Millionen, damit wären wir so in dem Bereich des europäischen Medien-Exits ungefähr gewesen. Genau, das wäre der beste gewesen.
Okay. Was hat das mit euch als Gründern gemacht, beziehungsweise dann aber auch mit dem Team, so dieses ganze Auf und Ab? Es war ja eine schwierige Phase mit Corona, aber was macht das mit einem Team, wenn man so das Gefühl hat, könnte klappen, klappt nicht, könnte klappen, klappt nicht, könnte klappen, klappt nicht. Okay, hier, das hat gepasst.
Genau. Wir haben nicht das gesamte Team fairerweise involviert in diese ganzen Prozesse, weil ich glaube auch, also ich bin schon jemand, der sehr daran glaubt, auch transparent über so Themen zu sprechen. Und auch, ich habe tatsächlich auch Sessions in der Firma gemacht, wo ich mal erklärt habe, wie funktioniert VC eigentlich, ne? Ja. Weil meine Erfahrung auch ganz häufig mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist, die kennen das gar nicht. Woher auch, muss man sagen, ne? Okay. Dass wir haben wirklich in so All Hands so eine Session gemacht, mal zu erklären, guck mal, so funktioniert das. Die geben hier Geld rein, die kriegen dafür Anteile, dann erhalten die so und so viel Prozent. Das ist eine Pre-Money, das ist eine Post-Money-Valuation. Das habe ich schon erklärt, ne? Sozusagen, um Mitarbeiter zumindest auch mal so mitzunehmen auf diese Reise von, was heißt eigentlich eine VC-Finanzierung? Oder auch mal das, was du vorhin so ein bisschen skizziert hast. Wie funktioniert so eine Fondsmechanik eigentlich, ne? Warum ist es wichtig, dass sie so Outlier haben und so, um zumindest so ein gewisses Wissen zu schaffen im Team, wie sowas funktioniert und auch ein bisschen die Angst zu nehmen vor Finanzierungsrunden, ne? Weil ich glaube, wenn du es gar nicht erklärst, ist so ein bisschen auch die Frage von, oh Gott, Finanzierungsrunde und wenn die jetzt nicht kommt, heißt das, dass wir pleite sind oder so, ne? Also da habe ich schon immer viel kommuniziert. Bei den Exit-Prozessen haben wir häufig dann tatsächlich nur so das Management-Team sehr intensiv mitgenommen, weil ich glaube, hätten wir das Gesamtteam immer eng mitgenommen, also sozusagen oder komplett die volle Transparenz, zum Beispiel in diesen 6 Monaten mit den 3 gescheiterten Prozessen, das ist für dich als Gründer ja schon total irre, ne? Also ich erinnere diese 6 Monate noch sehr gut und meine Frau auch, das war keine schöne Zeit, ne? Mhm. So, und ich glaube, und ich bin ja zumindest noch so, dass ich einen gewissen Einfluss auf diesen Prozess hatte, weil ich total drinsteckte und jeden Tag in den Meetings gewesen bin, die Due Diligence mitgemacht habe, die Fragen beantwortet habe. Das heißt, ich habe ja eine gewisse Kontrolle da zumindest noch, wenn sie nicht 100% ist. Als Mitarbeiter hast du diese Kontrolle nicht. Du bist in diesem Prozess nicht wirklich involviert. Und wenn du dann aber trotzdem die ganze Zeit siehst, oh Gott, jetzt geht's hier hoch, runter, Abbruch, ich glaube, das ist ultra schwierig. Und deswegen haben wir da auch nie alle zu 100% mitgenommen. Wir hatten schon immer eine gewisse Transparenz, wo stehen wir? Und klar gab es dann in dem ersten abgebrochenen Prozess, der schon sehr weit war, auch schon Gespräche mit anderen Leuten aus unserem Team und so. Das heißt, die wussten das schon. Aber die volle Transparenz haben wir da nicht gegeben, weil ich glaube, das ist auch nicht fair in gewisser Weise. Ne? Das ist am Ende ja auch ein bisschen der Gründerjob. Genau, diese Prozesse zu machen und auch, ich sag mal, den Stress, der damit einhergeht, dann auch ein bisschen abzufedern gegenüber dem Team.
Was sind so deine größten Learnings aus den ganzen Exit-Prozessen? Also wenn jetzt jemand gerade davor steht, mittendrin ist, was würdest du den Gründern noch mit auf den Weg geben?
Für Exit-Prozesse selber würde ich sagen, Vorbereitung ist ultra wichtig. Da kann man eigentlich so während der Gründung schon immer, wenn man das so ein bisschen im Hinterkopf hat, vieles richtig machen. Ne? Also sei es von, ich sorge dafür, dass ich irgendwie ein clean, sauberes Setup habe auf der Legal-Seite. Ne? Das fängt an von, ich habe meine Verträge irgendwie in Ordnung, ich weiß. Ne? Also es fängt an mit einfachen Sachen wie, ich habe von den wichtigsten Kunden und Partnern beidseitig unterschriebene Verträge. Glaubst gar nicht, wie oft das nicht, also vorkommt, dass es nicht so ist. Ne? Weil man so ein Ding ausverhandelt hat über Monate und am Ende das final unterzeichnete Ding ist irgendwo ungescannt in einem Ordner gelandet oder liegt noch in irgendeinem DocuSign-Account von der ehemaligen Assistentin oder sowas. Also durchaus alles erlebt. bis hin zu klassischen Themen wie IP-Rights, dass du bei Freelancern zum Beispiel sicherstellst, dass die alle eine saubere Klausel haben. Ne? Ich bin beim Daily Deal Exit damals, bin ich 30 ehemaligen Entwicklern in der Due Diligence hinterhergelaufen, die schon nicht mehr beschäftigt waren bei Daily Deal, weil Google gesagt hat, deren IP-Rights-Klausel oder die ihr damals hattet, die reicht nicht. Das Risiko ist uns zu groß. Ihr müsst die dazu bringen, noch mal eine neue zu unterschreiben. Einer wohnte mittlerweile in Brasilien und so weiter, ne? So, und die sind bei dir gar nicht mehr beschäftigt. Die haben überhaupt kein Incentive eigentlich, noch mal irgendwas zu unterschreiben, ne? Das heißt, musst du gut zureden und so. Wenn du das von Anfang an sauber machst, ersparst du dir da viel Stress. Das heißt sozusagen, und beim Cap-Table kannst du auch natürlich gucken, dass du einen sauberen Cap-Table hast und das so aufgestellt hast, auch dass es da keine großen Probleme gibt, ne? So, das heißt, viel einfach sozusagen in der Vorbereitung sauber aufzustellen auf der Legal-Seite. Sowas wie Datenschutz gehört da auch zu, diese ganzen Themen. Ich glaube, das erspart dir dann im Exit halt schon mal mega viel Stress, wenn du das einfach sauber hast und sagen kannst, hier, Datenraum kann ich super einfach befüllen, weil ich alles irgendwie halbwegs geordnet schon abgelegt habe. Das ist sicherlich eine Sache. Das zweite ist, Exits entstehen selten einfach so, wenn man sich gar nicht vorher kennt, ne? Mhm. Sondern ganz häufig gibt es ja schon, und da viele von den Podcasts, die du hattest, wo mit den erfolgreichen Exits wird es auch immer die Story gegeben haben, hey, wir hatten schon eine Partnerschaft, wir kannten uns schon viele Jahre, ne? Wir hatten schon gemeinsame Kunden. Also das entsteht nicht einfach so, dass man sich, also in den seltensten Fällen fairerweise, dass man sich gar nicht kennt oder auf einmal kauft eine Firma eine andere Firma, ne? Sondern also gerade, wenn es eine strategische Akquisition ist und nicht einfach ein Finanzinvestor, der kauft, sondern da gibt es häufig gemeinsame Partnerschaften, und ich glaube, da so ein bisschen die Augen offen zu halten, Beziehungen zu bauen, ich glaube, das hilft auch über die Zeit. Das hat uns tatsächlich auch damals geholfen in dieser Corona-Situation im März 2020, dass wir halt nicht vollkommen blank da waren, auch wenn diese Prozesse dann gescheitert sind, hatten wir halt überhaupt Prozesse, ne? Und diese Prozesse hatten wir, weil wir alle diese drei Firmen schon kannten. Mhm. Beziehungsweise bei Wirecard kannten wir den, der seine Firma verkauft hatte an Wirecard, und die anderen beiden Firmen, mit denen wir gesprochen haben, kannten wir halt, weil wir mit beiden schon mal gepartnert hatten, gemeinsame Kunden hatten, die Gründer kannten. Das heißt, das sind schon bestehende Beziehungen gewesen, ne? Und ich glaube, das so ein bisschen schon mitzudenken, mitzubauen über die Zeit hilft auf jeden Fall auch, das saubere Setup zu haben und dann einen guten Prozess zu machen, wenn es dann zum Prozess kommt, da auch nicht an Beratern zu sparen. Da können auch schlechte Berater, die ja so einen Prozess echt verhageln, sondern auch gute Berater zu haben, ne, seien es irgendwie Anwälte oder wenn der Case groß genug ist, einen guten M&A-Berater zu haben, kann da auch helfen. Ich glaube, das sind so die Learnings, die mich mittlerweile so einen Prozess deutlich entspannter machen lassen als wahrscheinlich beim ersten Mal.
Also hat man ja wahrscheinlich in den meisten Finanzierungsrunden schon nicht mehr, aber der Wald- und Wiesenanwalt aus dem Dorf ist es auf jeden Fall nicht. Wenn ihr Empfehlungen braucht, schreibt Manuel, schreibt mir, aber man kann euch die gängigen Firmen sagen, man kann euch Ansprechpartner geben zu wirklich einzelnen, wo du sagst, hey, sprich mit der Person, sag, du kommst von uns, aber da würde ich so früh wie möglich, auch wenn das auf dem Papier vielleicht ein paar Euro teurer ist, den Move machen und zu sagen, okay, man setzt das eben von vornherein gut auf.
Genau, und das ist, ne, da gibt es so ein paar, die sind rechtlich, würde ich sagen, alle auf Venture spezialisiert. Und am Ende ist auch, glaube ich, so ein bisschen eine Frage, war mein Learning, wer passt als Partner zu dir, ne? Also der Partner von der Kanzlei, weil auch das ist eine gewisse Beziehung, ne? Wenn du da über 8 oder 10 Jahre zusammen durcharbeitest, also mein Anwalt ist mittlerweile ein Freund und auch immer enger Sparringspartner gewesen für mich. Gerade in kritischen Situationen, ne? In diesen Exit-Prozessen, in Finanzierungsprozessen. Wir hatten auch mal, sag mal, nicht ganz einfache Situation mit Debt-Funds, die wir bei uns auch noch drin hatten. So, und dann ist es einen guten Anwalt zu haben, der nicht nur rechtlich gut ist, sondern vielleicht auch so ein bisschen was versteht von Verhandlungstaktik und irgendwie, mit dem du menschlich auch klickst, kann auch ein guter Sparringspartner tatsächlich sein, ne? Und deswegen würde ich mir mal anschauen, genau, uns fragen, wer kommt prinzipiell in Frage, würde ich sagen, sozusagen, was sind die Kanzleien, wo man ganz gut sagen kann, die verstehen das rechtlich hier, und dann aber auch nochmal mit 2, 3, 4 Partnern zu sprechen und ein Gefühl zu haben von, wer passt menschlich zu mir.
Ja. Jetzt hast du CrossEngage verkauft, hast gesagt, okay, du hast jetzt eine neue Herausforderung. Wie und was ist jetzt passiert? Also nur mal, dass man auch zum Ende hin versteht, wie war die Transition raus aus CrossEngage und für was hast du dich danach entschieden?
Ja, bei uns war es so, durch diesen Merger, wo auch die beiden Gründer von der anderen Firma an Bord geblieben sind, waren wir nachher ein 4er-Management-Team oder Gründerteam sogar. Wir haben uns sogar so als Co-Founder nachher verstanden. Und es war klar, dass wenn wir dann aber verkaufen in eine Gruppe rein, also wir haben eine Private Equity finanzierte Gruppe verkauft, brauchst du keine 4 mehr von uns. Mhm. Und dann hatten wir eine Diskussion von, ne, wer will an Bord bleiben, wer will raus. Und ich hatte für mich gesagt, Mensch, ich habe nach 8,5 Jahren noch Lust, mal was Neues zu machen. Einen meiner anderen Co-Founder auch noch so. Und 2 sind an Bord geblieben. Und dann haben wir uns so 2-2 aufgeteilt. Und genau, für mich hieß es dann klar, ich gehe raus. Ich hatte auch vor dem Exit schon die meisten meiner Verantwortlichkeiten tatsächlich abgegeben, damit diese Trennung auch dann gut funktioniert. Und hatte mich aber maßgeblich noch um den Prozess gekümmert, bis zum Notartermin, bis zur Unterschrift und war dann nur noch wenige Monate an Bord und bin rausgefadet tatsächlich. Und hatte mir dann überlegt, was ich mache. Ich hatte so 6 Pfade, das ging alles von ich gründe wieder über ich gehe in eine Firma rein, also eine, die schon ein bisschen weiter ist, zu das klassische Search Fund Thema, ich kaufe ein Unternehmen. Das war so ein bisschen der unternehmerische Teil und dann gab es noch einen Teil, der war eher so ein bisschen mit ich gehe ein bisschen mehr auf die Berater-Investoren-Seite, ne, und hatte mir das alles, gab so 6 Pfade sehr intensiv angeschaut, hatte tatsächlich auch alle meine ehemaligen Beiratsmitglieder interviewt, alle nochmal getroffen und gesagt, so Mensch, hier Flo, was denkst du, was soll ich als nächstes machen? Norbert von Vorwerk Ventures, Christian von Early Bird, mit allen Gesprächen geführt, weil die kannten mich ja auch aus 8,5 Jahren Zusammenarbeit und alle gefragt, was so ihre Empfehlung wäre, was ich mir anschauen sollte und habe dadurch relativ viel durchsortiert, Bücher gelesen, in diesem ganzen Search-Fund-Thema gibt es so 2, 3 ganz gute Bücher, Buy Then Build und Harvard Business Review, Guide to Buying a Small Business, so das mal gelesen. Und dann hatte ich so verschiedene Optionen. Und Florian Heinemann hat zu mir gesagt, so guck dir mal diesen ganzen Private Equity finanzierten Bereich an. Die brauchen eigentlich so Leute wie dich, die irgendwie unternehmerisch was gemacht haben, das ganze Thema Tech, Marketing, digital ganz gut verstehen. Da gibt es spannende Opportunities. Und das habe ich dann angefangen, mir anzuschauen. Da hieß es eigentlich so, ja, 6 bis 12 Monate, wart mal ab, im Markt passiert gerade nicht so viel. Und dachte ich so, super, freier Sommer, hatte schon Pläne. Und dann kam ein Thema um die Ecke, wie das immer so ist, schneller als gedacht, im Bereich Weiterbildung, was ich als Markt super spannend finde, weil ich hatte immer eine große Affinität zum Thema Weiterbildung selber, habe eine Coaching-Ausbildung selber auch gemacht und so. Das heißt, dieses Thema Weiterbildung fand ich immer super spannend und ist ja auch was mit einem Purpose, ne? So, ich sag mal, gerade in Zeiten von KI wird es die nächsten Jahre sehr viel Weiterbildungsbedarf bei Menschen geben. Das heißt, positiver Einfluss und ich glaube auch sehr stark daran, so dieser Wirtschaftsstandort Europa, der ist mir wichtig, weil ich in den USA auch studiert habe, teilweise gesehen habe, Mensch, das, was wir in Europa haben, finde ich auch irgendwie gut und ich glaube, ein Pfad, dass Europa auch stark bleibt, ist tatsächlich auch, dass wir Menschen entsprechend weiterentwickeln, ne? So, und deswegen fand ich das ganze Thema Weiterbildung sofort Haken dahinter. Das zweite war, es war ein Unternehmen in so einer Größe von damals so um die 50 Leute, jetzt sind wir mittlerweile so gute 200, aber so, wo ich gesagt habe, hey, das ist eine Unternehmensgröße, da fühle ich mich wohl. Es kam auch so in anderen Gesprächen mit Recruitern sofort, so, hier Subdivision CEO für eine Milliardenfirma, wo du irgendwie ein paar tausend Leute hättest, wo ich dachte so, boah, ist das, worauf ich Lust habe, vielleicht nicht so. Aber ne, das war so eine Größenordnung, da dachte ich so, hey, das ist ein guter Übergang jetzt auch aus dieser VC-Welt rein in diese PE-Welt von der Größe erstmal. Und dann eine klassische CEO-Rolle mit sowas drin wie ne M&A, was ich ein paar Mal gemacht hatte, aber auch Tech-Transformation und so. Da waren so viele Haken dahinter, dass ich gesagt habe, okay, der freie, süße Sommer ist gestrichen. Der Prozess ging 3 Wochen, also war dann von, genau, Ende März startete der, Mitte April bin ich gestartet in der neuen Firma. Genau, bin jetzt CEO von einer Private Equity finanzierten Buy-and-Build-Gruppe im Bereich Weiterbildung. Also wir bauen und kaufen Akademien im Bereich beruflicher Weiterbildung für Erwachsene. Super spannendes Thema, wie gesagt, viel Purpose. Ja, und auch spannend zu sehen. Und genau, das mache ich jetzt. Und wie gesagt, habe noch so ein bisschen, ja, meine Fühler in der Startup-Szene. Einmal auf der Investorenseite über das Thema Vorwerk Ventures, Venture Partner, ein bisschen eigene Angel Investments, die wir über so ein Angel-Syndikat machen. Und genau, coache ganz selektiv auch noch einzelne Gründer. Das ist so ein bisschen noch mein Draht in die Startup-Szene, weil wie gesagt, ich schließe für mich für die Zukunft nichts aus, aber im Moment habe ich eine super spannende Aufgabe in diesem PE-Umfeld.
Zusammenfassend, nicht jeder Exit muss oder wird Millionen verdienen. So, die Wahrscheinlichkeit ist eher, dass es halt einfach kein absolut crazy finanzielles Outcome wird, weil es einfach die Statistik hergibt. Gleichzeitig ist es sehr bereichernd, muss sich auf vieles gefasst machen als Achterbahnfahrt. Und einiges an Zeit mitbringen trotzdem, selbst wenn es funktioniert, dauert es halt einfach häufig mal 10+ Jahre. Wenn du zusammenfassend noch was ergänzen würdest, was wäre das?
Genau, und ich glaube, das, was wir auch gesagt haben, sich dessen sehr bewusst zu sein. Und dann, wenn man ein Unternehmen, also wenn man Unternehmer werden möchte oder Unternehmerin, sehr bewusst sich zu entscheiden, welchen dieser Wege gehe ich, ne? Und wenn ich diesen VC-Weg gehe, wie gesagt, ich kann da ultra viel lernen und wahrscheinlich auch mehr lernen teilweise als auf den anderen Wegen. ne, also gerade so, wenn ich jung bin, gerade von der Uni komme, selbst mit der Firma, wo wir einen Fire Sale gemacht haben, konnte ich ein Team aufbauen von damals 25 Leuten, TV-Werbung ausprobieren, ne, selbst da ultra viel gelernt, muss ich sagen. Das heißt, ne, einfach genau zu wissen, aber wie gesagt, auch mit dem Ergebnis jetzt, dass ich nach 14, 15 Jahren sagen muss, 3 Exits, keine Millionen, ne? So, das muss man halt einfach wissen, das ist das Risiko, was es da an der Stelle gibt. Das heißt, diese sehr bewusste Entscheidung, und deswegen war es mir auch am Ende wichtig, wie gesagt, das war so ein Post, den machst du nicht einfach so wie, keine Ahnung, suchen einen neuen Head of Marketing oder sowas. Das ist ein anderer Post, und ich habe auch lange überlegt, ob ich den poste. Aber gerade auch mit dieser Idee zu sagen, hey, ich glaube, es hilft, mal transparent drüber zu sprechen. Und das sahst du ja auch in den Kommentaren, dass viele, ne, sei es irgendwie ein Waldemar von Einhorn und andere, alle gesagt haben, hey, diese Transparenz und Offenheit ist eigentlich das, was dieser Szene hilft, und nicht immer nur fake it till you make it, sondern einfach auch mal offen darüber zu sprechen, so ein bisschen auch mit der Idee zu sagen, A, war es für mich auch ein Thema, zu sagen, hey, ich erzähle meine Story offen, ich verstecke sie nicht, mein Umfeld wusste es eh immer, aber auch einfach eins zu sagen, guck mal, so ist es da einfach, und aber auch, ich sag mal, für die jüngere Generation von Gründern einfach zu sagen, hey, so kann es sein, ne, sozusagen, es sind nicht nur die Shiny Stories, es sind nicht nur die Multimillionen-Exits, sondern auch das kann es heißen, wenn man in meinem Fall zweimal genau VC-finanziert gegründet hat. Und wie gesagt, und trotzdem ist das kein Gejammer, sondern ich habe auch ultra viel gelernt. Und ich wäre auch nicht an der Stelle, wo ich jetzt bin, als PE-CEO, hätte ich nicht diese 14, 15 Jahre gemacht. Ne? Das muss man auch ganz klar sagen. Aber ich glaube, so dieser ergänzend zu dem, was du gesagt hast, noch mal diese bewusste Entscheidung zu treffen vorab und auch zu wissen, wenn ich VC mache, auf welchen Pfad ich mich dann setze, und will ich den wirklich oder will ich lieber einen der anderen Pfade gehen, wenn ich unternehmerisch tätig sein möchte? Ich glaube, das ist noch ein entscheidender Punkt.
Wenn jemand anders gerade zuhört und sagt, er würde auch gerne darüber sprechen, ihr könnt mir ja gerne schreiben, dann gucken wir. Manuel, ich verlinke nochmal LinkedIn, also natürlich auch den Post, und sage großes Dankeschön, weil es einfach ein Thema ist, wo wenig Transparenz herrscht. Ich glaube, wir haben alles davon schon besprochen, aber vielen lieben Dank für die Offenheit, für die Transparenz und die Einblicke, und viel Erfolg weiterhin.
Danke, Fabian.
Ich bin Manuel sehr dankbar, dass er so offen über all das Thema gesprochen hat, weil es ist was, was einfach in der Öffentlichkeit nicht dargestellt wird. Und wie gesagt, auch Medien wie wir tragen dazu bei, dass häufig über die ganzen Erfolgsszenarien gesprochen wird, über den Case, der für so viel Geld verkauft wurde und die Gründer so viel Geld verdient haben. Und man vergisst einfach, dass das nicht immer der Fall ist und hat eine verzerrte Wahrnehmung. Und deswegen ist es so wichtig, darüber mal zu sprechen und wirklich ehrliche Einblicke zu bekommen. Und dafür hilft es, wenn jemand anderes auch mal mit seiner Erfahrung rausgeht. Solltest du gerade zuhören und dich auch da wiederfinden, lass uns gerne sprechen. Vielleicht machen wir auch eine Episode dazu. Insgesamt bleibt aber, es ist eine gute Idee, Firmen zu gründen, wenn man weiß, welche Art von Firma man gründen will, sich des Risikoprofils bewusst ist und dann sagen kann, hey, das will ich wirklich machen. Und wenn du jemanden kennst, der von dieser Episode profitieren würde, schick sie gerne weiter. Ansonsten abonniere gerne unseren Kanal, dass wir weiter gute Inhalte produzieren können und noch bessere und noch mehr coole Leute einladen können. Wenn dich das zum Nachdenken angeregt hat, kannst du uns gerne schreiben. Mir zum Beispiel fabian@unicornbakery.de oder auf LinkedIn Fabian Tausch oder auch Manuel, dessen LinkedIn du auch unterhalb des Podcasts findest. Vielen Dank fürs Zuhören.